Willkommen in Bielsko-Biała. Ich lade Sie herzlich zu einem Rundgang durch eine der schönsten polnischen Städte ein. Womit verbinden Sie diese Stadt? Mit den Zeichentrickserien Rexio sowie Lollek und Bollek oder dem in einer örtlichen Autofabrik hergestellten Kleinwagen Fiat 126? Ich hoffe, dass ich diese Liste durch unseren Spaziergang um herrliche Sehenswürdigkeiten, gewisse Aspekte ihrer reichen Geschichte und interessante Persönlichkeiten erweitern wird. Los geht's! Bitte verlassen Sie die Tourismusinformation. Wir befinden uns auf dem Rathausplatz. Links sehen Sie in der Mitte des Platzes das prächtige Rathaus. Wir nähern uns nun seinem Haupteingang. Seit 1951 wird dieses herrliche Gebäude von der Verwaltung der Stadt Bielsko-Biała genutzt. Nach jahrhundertelanger Nachbarschaft waren die Ortschaften Bielsko und Biała in jenem Jahr zu einer Stadt vereint worden. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Rathaus erst zur Zeit der Volksrepublik errichtet worden ist. Es entstand hier nämlich im späten 19. Jahrhundert als Sitz der Stadtverwaltung von Biała. Bitte stellen Sie sich so hin, dass Sie eine gute Sicht auf das gesamte Gebäude haben. Das Gebäude wurde unmittelbar an einem Fluss errichtet, der ebenfalls Biała heißt und dessen Rauschen im städtischen Lärm untergeht. Dieser Fluss hat jahrhundertelang nicht nur zwei Städte geteilt, sondern auch Schlesien von Kleinpolen getrennt. Außerdem bildete er eine Staatsgrenze. Wo wir gerade stehen, war lange Zeit polnisches Gebiet. Und auf der anderen Flussseite lag das Königreich Tschechien, später die Monarchie der österreichischen Habsburger. Nach den Teilungen Polens gehörte Biała zum österreichischen Galizien und Bielsko zu Österreichisch-Schlesien. Durch den gemeinsam mit der städtischen Sparkasse finanzierten Bau eines derart repräsentativen Rathauses unterstrich Biała seine Bedeutung als großes Industriezentrum, zu dem es sich im 19. Jahrhundert entwickelt hatte. Dabei müssen Sie wissen, dass die Stadt damals nicht einmal 1000 Einwohner zählte. Der Architekt Emanuel Rost Junior wählte als Vorbild eine elegante Renaissance-Architektur. Bitte achten Sie auf einige charakteristische Details. Ganz oben an der Fassade wurde eine die griechische Friedensgöttin Irene darstellende Skulptur angebracht. In der Hand hält sie ein Füllhorn. Begleitet wird sie von Plutos, also dem Gott des Reichtums im Knabenalter. Bitte werfen Sie einen Blick auf das Wappenschild über der Göttin. Es stellt eine Biene dar, die ebenso fleißig und umsichtig wie die Stadtbewohner ist. Wir gehen nun zurück in Richtung Tourismusinformation und weiter geradeaus auf die verkehrsreiche Straße zu. Wir verlassen jetzt den Rathausplatz. Deshalb möchte ich kurz an die frühere Geschichte dieses Ortes erinnern. Vor dem Bau des Rathauses hieß dieser Ort Schweinemarkt. Hier standen unter anderem die Gebäude der Feuerwehr und eine große Textilfabrik. Bereits in den ersten Jahren des letzten Jahrhunderts erhielt der Platz ein elegantes Erscheinungsbild. Die Einwohner zog das heute nicht mehr vorhandene städtische Lichtspielhaus an. Bald darauf entstanden prächtige Objekte. Das Schönste sehen wir vor uns. Es ist in der Zwischenkriegszeit für die Landeswirtschaftsbank errichtet worden, als Biała und Bielsko bereits zum wiedererstandenen Polen gehörten. Sobald Sie die Straße erreicht haben, drücken Sie bitte auf Pause und gehen Sie vorsichtig auf die andere Straßenseite. Dort wenden wir uns nach rechts. Wir folgen der Ulica Częsa Stojałowskiego. Auf unserem Spaziergang begleitet uns der Autolärm. Früher hörten Wanderer hier nur das Rauschen eines Nifka genannten Baches. Was ist mit ihm passiert? Ganz einfach, heute fließt er unter der Straße. Im 16. Jahrhundert waren an der Mündung des Baches Nifka in den Fluss Biała die ersten Häuser einer Siedlung mit dem Namen Biała entstanden. Gegründet worden war sie vom Ortsvorsteher des nahegelegenen königlichen Dorfes Lipnik, das bis zur Teilungszeit Sitz einer altpolnischen Verwaltungseinheit, einer Starostei, gewesen ist. Interessanterweise hat sich Lipnik nicht so gut wie Biała entwickelt und ist mit der Zeit mit diesem Ort verschmolzen. Biała hingegen hat, ähnlich wie das benachbarte Bielsko, von Anfang an Menschen vieler Nationalitäten und Bekenntnisse, Polen, Deutsche, Juden und Tschechen, angezogen. Sie lebten meistens einvernehmlich miteinander und prägten so die europäische Kultur und das Antlitz der Stadt. Sie kommen links am historischen hellen Gebäude der ehemaligen katholischen Schule vorbei. Charakteristisch ist sein Mansarddach. Diese Dachform ist während der Barockzeit, sogar in ihrer Endphase, gerne gewählt worden. Ursprünglich war es ein Wohnhaus, dessen Eigentümer im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert der Kaufmann Josef Pratobewer, der zugleich Bürgermeister von Biała war, gewesen ist. Ab 1812 wurde das Bauwerk für schulische Zwecke genutzt. Wir sollten nun die Kreuzung mit der Ulica Konfederatow-Barskich erreichen. An der Kreuzung gehen Sie bitte geradeaus weiter. Wir setzen unseren Spaziergang entlang der Ulica Stojałowskiego fort. Wenn Sie nach rechts auf die andere Straßenseite schauen, werden Sie einen Handelspavillon mit Wellblechfassaden sehen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand an seiner Stelle die Ava Hastora-Synagoge, deren Name auf Hebräisch »Liebe zur Tora« bedeutet. Jetzt komme ich wieder auf die Frühgeschichte von Biała zu sprechen. Früher gehörten zu seinen Einwohnern protestantische Handwerker, die während des Dreißigjährigen Krieges und der danach folgenden Gegenreformation aus von den Habsburgern beherrschten Gebieten hierher kamen, um von der allgemein bekannten religiösen Toleranz in Polen zu profitieren. Sie revanchierten sich mit ihren Fähigkeiten. Die größte Bedeutung hatten Weber, die auf meisterhafte Weise Tuch herstellten. Dieses wurde aus Wolle gewonnen, die von auf den umliegenden Bergen gehaltenen Schafen stammte. Im Laufe der Jahre hatte Biała der Ortschaft Lipnik den Rang abgelaufen. Schließlich hat König August der Starke Biała im Jahr 1723 das Stadtrecht verliehen. Als Stadt hat sich Biała hervorragend entwickelt. Leider kann man das nicht über den Staat Polen-Litauen sagen. 1772, nach der ersten Teilung Polens, eignete sich Österreich die Stadt an und sie wurde Teil der Galizien genannten Provinz. Wir erreichen nun eine Kreuzung. Geradeaus hinter den Bäumen sehen Sie Kirchtürme. Links des Gotteshauses erkennen Sie einen hohen Schornstein, der die Industriegebäude überragt. Unser Ziel ist der Platz vor dem Gotteshaus. Ich schlage vor, dass wir uns von der linken Seite nähern. Bitte achten Sie auf den Fußgängerüberweg. Vor uns erstreckt sich der Platz der göttlichen Vorsehung, der seinen Namen selbstverständlich der gleichnamigen Kirche an diesem Ort verdankt. In der Mitte des Platzes sehen Sie rechts eine historische Steinskulptur, die den heiligen Johannes von Nepomuk darstellt. Der böhmische Priester und Märtyrer lebte im Mittelalter und erlangte sowohl in den Habsburger Ländern als auch in Polen großes Ansehen. Man erhoffte sich seinen Schutz bei drohendem Hochwasser, sodass Statuen des Heiligen oft an Brücken, aber auch an Wegkreuzungen aufgestellt worden sind. Dieses Heiligendenkmal schützte den Übergang über die Niwka. Bezeichnend ist, dass es mit dem Entstehungsjahr 1782 sowie der Inschrift in deutscher Sprache »Lobet den Herrn in seinen Heiligen« versehen worden ist. Wir gehen jetzt näher an die Kirche heran, die sich links hinter den Bäumen befindet. Bitte bleiben Sie vor Ihrer Fassade stehen. Das Gotteshaus ist nicht zufällig an dieser Stelle errichtet worden. Der erste Bürgermeister von Biała, der reiche Kaufmann Balthasar Damek, soll hier ein seltsames Licht gesehen haben. Zur Erinnerung an dieses Erlebnis ließ er ein Holzkreuz aufstellen, an dem er bald darauf, wie durch ein Wunder, einer tödlichen Bedrohung durch einen schwedischen Soldaten entging. Aus Dankbarkeit zu Gott stiftete er eine Kapelle, das erste katholische Gotteshaus in der Stadt. Erst kurz vor der ersten Teilung Polens wurde die eigentliche Kirche errichtet. Bauherren waren die örtlichen Jesuiten. Deshalb wurde das Gotteshaus in seinen ersten Jahren nach Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, benannt. Bitte bleiben Sie vor dem Haupteingang der Kirche stehen und betrachten Sie ihn aus der Nähe. Die Kirche zur göttlichen Vorsehung bildet mit Sicherheit einen der schönsten Sakralbauten in Bielsko-Biała. Man sollte jedoch daran denken, dass das ursprüngliche Gotteshaus aus dem 18. Jahrhundert wesentlich bescheidener als die heutige Kirche war. Die erste Kirche war nur halb so lang, besaß niedrigere Türme sowie eine bescheidenere Ausgestaltung und Ausstattung. Stilistisch repräsentierte sie den Barock. Mehr als ein Jahrhundert später haben vermögende Bürger von Biała das Gotteshaus erweitert. Damals erhielt der Turm seine gegenwärtige Höhe und wurde zu einem der Symbole der Stadt. Ich empfehle Ihnen, den Innenbereich der Kirche zu besichtigen. Sehenswert ist unter anderem die schöne Kanzel in Form eines goldenen Bootes. Bevor Sie den Platz vor der Kirche verlassen, wenden Sie bitte dem Eingang in die Kirche Ihren Rücken zu. Bitte achten Sie nun auf den Bach Niwka rechts von uns. Wenn wir einen Blick in das Bachbett werfen, sehen wir die Stelle, an der der Bach in einen Tunnel unter der Straße Ulica Stojarowskiego fließt, der vor einem halben Jahrhundert mit einer Stahlbetonkonstruktion versehen worden ist. Meine Damen und Herren, wir kehren nun zur Kreuzung mit der Straße zurück, über die wir diese Stelle erreicht haben. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Kirche. Vielleicht haben Sie schon die zahlreichen Gedenktafeln an der Kirchenfassade bemerkt. Eine von ihnen ist Johannes Paul II. Gewidmet. Bielsko-Biała ist stolz auf seine engen Verbindungen mit dem polnischen Papst Karol Wojtyla. In Lipnik und Biała hat Maciej Wojtyla, Karols Großvater, gewohnt. In Lipnik wurde ebenfalls Karol Wojtyla Senior, der Vater des zukünftigen Papstes, geboren. Außerdem kam die Familie Kaczorowska, der Emilia, seine Mutter, angehörte, aus Biała. Im benachbarten Bielsko hingegen gedachte man Edmund Wojtyla. Karols älterer Bruder war in dieser Stadt, wenn leider auch nur sehr kurz, als Arzt tätig. Er steckte sich während einer Scharlachepidemie bei einer Patientin an und verstarb im Alter von nur 26 Jahren. Wir sollten nun wieder den Fußgängerüberweg erreichen. Bitte gehen Sie auf die andere Straßenseite. Vor uns steht ein kleines, niedriges, weißes Gebäude. Bitte gehen Sie links an diesem vorbei. Geradeaus sehen wir nun problemlos ein Wohnhaus mit einem charakteristischen Pflanzenornament an der Fassade. Dieses entstand im frühen 20. Jahrhundert, als der Jugendstil dominierte. In Kürze werden wir diesen Stil näher kennenlernen. In der Zwischenzeit blicken Sie bitte an der Ecke des weißen Gebäudes nach rechts. Dort befindet sich ein Bau mit einer rundlichen Fassade. Wir gehen nun zur links von diesem verlaufenden Straße. Die Straße, der wir nun folgen, ist die Ulica Szkolna, also die Schulstraße. Früher hieß sie Tuchmacherstraße, und zwar wegen der zahlreichen Weberwerkstätten, die es hier gab. Bis ins frühe 19. Jahrhundert fand die Tuchproduktion in Biała und im benachbarten Bielsko in kleinen Handwerksbetrieben statt. Erst die industrielle Revolution führte zu einer umfassenden Mechanisierung. An die Stelle von Werkstätten traten Fabriken. Die hiesigen Textilien waren in vielen Ländern Europas und auch im Nahen Osten gefragt. Der Nahe Osten gehörte in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den wichtigsten Absatzmärkten. Seit ihrer Gründung versuchte die Ortschaft Biała mit dem benachbarten Bielsko zu konkurrieren. Sie besaß jedoch niemals eine vergleichbar große Anzahl von Industriebetrieben und war auch nicht so wohlhabend. Gemeinsam jedoch bildeten beide Städte einen bedeutenden Wirtschaftsstandort. Im frühen 20. Jahrhundert nahm die Wollindustrie in Bielsko-Biała von der Größe her den dritten Platz in Österreich-Ungarn ein, und in der Zwischenkriegszeit handelte es sich nach Lodz um den zweitgrößten Textilstandort Polens. In Kürze erreichen wir die Kreuzung mit der Ulica 11, Jedanastego, Listopada. Dort biegen wir nach links ab. Das ist die nach dem polnischen Unabhängigkeitstag am 11. November benannte Ulica 11 Listopada, die repräsentative Fußgängerzone der Stadt. Wir gehen geradeaus weiter. Diese Straße wurde bereits im 18. Jahrhundert abgesteckt. Gleich nachdem Biała zu Österreich kam, wurde sie Teil der sogenannten Kaiserchaussee, die das an der Westgrenze Galiciens gelegene Biała mit der Provinzhauptstadt Lemberg verband. Diese Strecke hieß offiziell Wiener Hauptkommerzialstraße. Gleich sehen Sie etwas Interessantes. Auf der linken Seite befindet sich das Haus mit der Nummer 64. Bitte betrachten Sie den Steinfußboden im Tor. Dort verlaufen Eisenbahnschienen. Wo kommen diese her? Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert war in diesem Haus ein Eisenwarengeschäft mit einem Lager im hinteren Bereich untergebracht. Und Eisenwaren sind ziemlich schwer. Ich erinnere daran, wir gehen geradeaus weiter. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Ulica 11 Listopada sehr belebt und hatte luxusliebende Kunden angezogen. Elegante Geschäfte haben hier Kaufleute jüdischer, österreichischer, deutscher und polnischer Abstammung betrieben. Bald sollten wir rechts den Platz Wolności, den Freiheitsplatz, sehen. Bitte setzen Sie sich so auf eine der Bänke, dass die Ulica 11 Listopada, über die wir hierher gekommen sind und die noch weitergeht, auf der linken Seite befindet. Dieser Platz entstand anlässlich des Baus der bereits erwähnten Kaiserchaussee. Er erfüllt die Funktion eines von zwei Marktplätzen in Biała. Werfen wir nun einen Blick auf seine Bebauung. Zunächst blicken Sie bitte nach rechts. Die nördliche Frontfassade besteht nur aus zwei Häusern, die durch die Straße getrennt werden. Das Haus rechts mit dem abschüssigen Dach und der Kratzputzdekoration, die auch mit dem aus dem Italienischen stammenden Begriff Sgraffito bezeichnet wird, bildet das älteste Objekt am Platz. Es ist etwa 200 Jahre alt und war lange Zeit der Sitz der Tuchmacher, der wichtigsten Zunft der Stadt. Das graue Nachbarhaus ist etwas jünger. Seit anderthalb Jahrhunderten befindet sich hier das Postamt. Blicken Sie nun bitte nach links. Es ist nicht ganz einfach, mit einem Blick das gesamte elegante vierstöckige Gebäude mit dem grünen Dach und dem Adler im oberen Bereich zu erfassen. Das ist das ehemalige Hotel zum Schwarzen Adler. Bereits im 18. Jahrhundert gab es an der Hauptstraße von Biała einen Gasthof. Das gegenwärtige Gebäude stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Der Bau dieses Hotels wurde von Arnold Groß finanziert, dem Eigentümer einer Spiritusraffinerie und Likörfabrik in Biała. Erinnern Sie sich noch an den hohen Fabrikschornstein an der Kirche zur göttlichen Vorsehung? Dort hatte Groß seine sehr beliebten alkoholischen Getränke produziert, unter anderem Kümmel- und Eichenwodka. Ausgeschenkt wurde er im Hotelrestaurant. Es gibt noch eine interessante Anekdote, die sich auf dieses Gebäude bezieht. 1938 haben örtliche Taxifahrer im dortigen Restaurant einen gewissen Nikifor Marutschetschko erkannt und aufgegriffen. Vielleicht haben Sie diesen Namen noch nie gehört. Marutschetschko war in der Zwischenkriegszeit der berühmteste Räuber und Mörder Polens. Schon bald nach seiner Verhaftung wurde er hingerichtet. Eine wirklich unangenehme Geschichte. Es ist Zeit, weiterzugehen. Wir setzen unseren Spaziergang entlang der Ulica 11 Listopada fort. Kommen wir wieder auf die historischen Gebäude in dieser Fußgängerzone zu sprechen. Sie haben sicherlich bemerkt, dass die Bebauung von relativ niedrigen und eher bescheidenen Häusern dominiert wird, von denen sich ab und an repräsentativere Objekte abheben. Vor uns liegt ein hervorragendes Beispiel. Rechts an der Ecke des Freiheitsplatzes und der Ulica 11 Listopada steht ein prächtiges mehrstöckiges Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Ihm gegenüber, auf der anderen Straßenseite, befindet sich ein mehrgeschossiges Haus aus dem späten 18. Jahrhundert. Dieses Haus repräsentiert den josephinischen Stil, den man an der Kaiserchaussee in Biała oft antrifft. Wo kommt dieser Name her? In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte Biała zu Österreich. Sein Herrscher war damals der für seinen Reformeifer bekannte Kaiser Joseph II. Er ordnete unter anderem die Entwicklung bestimmter Bauformen an, die in allen Ortschaften seines ausgedehnten Kaiserreiches zum Einsatz kommen sollten. Wohnhäuser mussten aus Gründen des Brandschutzes gemauert und einstöckig sein. Stilistisch sollten sie Merkmale des Barocks und des Klassizismus miteinander verbinden. Meine Damen und Herren, wenden Sie sich an der Kreuzung bitte nach rechts. Wir verlassen nun für eine gewisse Zeit die Ulica 11 Listopada, um weitere Schmuckstücke von Biała zu sehen. Zunächst besuchen wir die evangelische Martin-Luther-Kirche. Gleich werden wir den Kirchturm vor uns links gut erkennen können. Seit der Gründung von Biała spielten die Lutheraner in der Ortschaft eine wichtige Rolle. Sie waren Handwerker, Kaufleute und später Fabrikbesitzer und Bürgermeister. Trotzdem hatten sie lange Zeit kein eigenes Gotteshaus. Eine Kirchengemeinde, die erste in Biała, wurde erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geschaffen. Kurz darauf wurde diese prächtige Kirche errichtet. Die Martin-Luther-Kirche war eines von mehreren Gotteshäusern, die in dieser Zeit von den Protestanten in Galizien errichtet worden sind. Gebaut worden war sie an der Stelle eines Friedhofs. Interessanterweise besaß sie von Anfang an einen Glockenturm, was in österreichisch Schlesien noch mehrere Jahrzehnte lang verboten war, nicht aber in Galizien. Wir erreichen die Ulica Tagowa, an der wir die Kirche sehen. Bitte wenden Sie sich nach links und gehen Sie geradeaus weiter. Wir gehen links am Gotteshaus vorbei. Nun können wir einen näheren Blick auf die Kirche werfen. Dieses bescheidene Objekt wurde im Ende des 18. Jahrhunderts bereits vorherrschenden klassizistischen Stil gebaut. Auffallend ist der Turm mit dem schönen Laternenhelm. Im hellen Innenbereich der Kirche ist die interessante Ausstattung aus dem 19. Jahrhundert erhalten geblieben. Sehenswert ist der schöne Holzaltar mit den vier mächtigen Pfeilern sowie den lebensgroßen Statuen der Evangelisten. Auf den ersten Blick sehen sie wie aus Marmor gemeißelt aus. In Wirklichkeit bestehen sie aber aus Holz und sind so poliert worden, dass sie fast wie Porzellan aussehen. Jetzt wechseln wir das Thema. Bitte betrachten Sie die Häuser auf unserer linken Seite. Gleich werden Sie am Haus mit der Nummer 2 die berühmten Frösche von Biała sehen. Bitte bleiben Sie so stehen, dass Sie eine gute Sicht auf das absolut einzigartige Haus zu den Fröschen haben. Nach Ansicht vieler Experten bildet es das schönste Beispiel für den Jugendstil nicht nur in Bielsko-Biała, sondern in Polen überhaupt. Der Jugendstil hatte seine Blütezeit im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Einer seiner Schwerpunkte lag im nicht sonderlich weit entfernten Wien. Jugendstilgebäude zeichnen sich unter anderem durch außergewöhnliche Pflanzen- und Tierornamente aus. Bitte werfen Sie einen Blick auf die Hausfassade. Über dem Tor sitzen zwei einen Frack tragende Frösche. Der eine spielt auf einer Mandoline, der andere hingegen hält eine Pfeife und ein Glas, wobei er sich auf ein Weinfass stützt. Die Frösche haben bestimmt schon den einen oder anderen Schoppen genossen, denn unter dieser Adresse befand sich die Weinhandlung von Rudolf Nachowski. Zur reichen Dekoration des Hauses gehören auch auf der Wand spazierende Mistkäfer, eindrucksvolle Einfassungen von Fenstern und Türen, stilisierte Blumen und sogar Fachwerkimitationen. Emanuel Rost Junior, der Architekt dieses Hauses, hat ähnlich wie im Fall des Rathauses sein großes Talent unter Beweis gestellt. Rechts des Gebäudes befindet sich ein großer Platz. Wir gehen jetzt dorthin. Es handelt sich um den Platz Wojska Polskiego, also den Platz der polnischen Armee. Bitte gehen Sie so um den Platz herum, dass Sie rechts an den Häusern vorbeigehen. Bitte achten Sie auf das Haus mit der Nummer 13 neben dem Haus zu den Fröschen. Es wurde ebenfalls von Emanuel Rost Junior im Auftrag eines anderen Vertreters der Familie Nachowski, nämlich von Jan Nachowski, entworfen. Den Jugendstil erkennt man hier beispielsweise an der Einfassung der Tür im Erdgeschoss oder den Girlanden in Höhe des ersten Stocks. Betrachten wir nun den Platz selbst, der den größten in Bielsko-Biała bildet. Er wurde im 18. Jahrhundert als erster Marktplatz von Biała abgesteckt. Schon damals wurde in seiner Mitte ein hölzernes Rathaus errichtet, das Sitz der Stadtverwaltung war. Daneben wurde die Stadtwaage gebaut. Ringsherum entstanden die kleinen Holzhäuser der Bürger. Im Laufe der Zeit verschwanden das Rathaus und die Waage vom Markt und die bescheidenen Häuser wurden durch gemauerte Wohngebäude ersetzt. Wir kommen wieder zur Ulica 11 Listopada, die den Platz schneidet. Bitte betrachten Sie das Eckgebäude auf der linken Seite. Dort befindet sich die Apotheke zum Weißen Adler, deren Geschichte bis in die Zeit von König August dem Starken zurückreicht. Seit ihrer Gründung im frühen 18. Jahrhundert hat die Apotheke in Biała mehrfach den Sitz gewechselt. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte sie bereits hier ihren Standort und wurde von der Familie Ganscher übernommen, die ihr den Namen zum Weißen Adler verliehen hat. Sie war damals die einzige polnische Apotheke in Biała. Bitte wenden Sie sich diesem Gebäude zu und blicken Sie dann nach rechts auf das mehrstöckige Eckgebäude mit der hellen Fassade. Es ist unter dem Namen Schigowski-Palais bekannt. Dieses schöne, repräsentative Bauwerk wurde Ende des 19. Jahrhunderts für den Fabrikanten František Strigowski errichtet. Der erste Strigowski, der sich in Białą niederließ, stammte aus Tarnow und war Schlachter. Seine Nachkommen waren mit der Tuchherstellung erfolgreich. Ihnen gehörte sogar eines der umliegenden Schlösser. Gegenwärtig ist in diesem Gebäude eine Bibliothek untergebracht. Bitte wenden Sie sich dem Strigowski-Palais zu. Danach gehen Sie bitte nach rechts und dann weiter an der Frontfassade des Marktplatzes entlang. Wir setzen unseren Rundgang entlang der Ulica 11 Listopada fort. Nach links zweigt die Ulica Ratuschowa ab, die unter anderem zum neuen Rathaus führt, das Sie schon gesehen haben. Bitte beachten Sie das Eckgebäude vor uns. Das ist das alte Rathaus, der Amtssitz des Bürgermeisters, vor seinem Umzug in das eindrucksvolle Gebäude an der Białą, an dem wir unseren Spaziergang begonnen hatten. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts stand in der Nachbarschaft des alten Rathauses das Wohnhaus von Juliusz Korn. Es galt als eines der schönsten in der Stadt. Das war nicht verwunderlich, denn entworfen worden war es von dem herausragenden örtlichen Architekten Karol Korn, dem Bruder des Eigentümers. Leider ist bei einem Umbau während der Zeit der Volksrepublik sein ganzer Reiz verloren gegangen. Langsam nähern wir uns der Ecke des Platzes der polnischen Armee. Jetzt erwartet uns der letzte Abschnitt der Ulica 11 Listopada. Während des Rundgangs werden wir aus der Nähe weitere Bauwerke im josephinischen Stil sehen, die sich hier am stärksten ballen. Es wird auch ausreichend Zeit sein, um die Geschichte der Doppelstadt und ihre Einwohner näher vorzustellen. Ich habe Doppelstadt gesagt, weil Bielsko und Białą trotz formeller Trennung bereits im 19. Jahrhundert als eine Einheit behandelt worden waren. Bielsko war größer und vermögender. Białą bemühte sich, mit dem Nachbarort Schritt zu halten. Im frühen 19. Jahrhundert beschleunigte sich die wirtschaftliche Entwicklung auf beiden Seiten des Flusses. In beiden Städten wurden die ersten Textilmaschinen angeschafft und bald darauf die ersten Tuchfabriken in Betrieb genommen. Interessanterweise profitierte die Entwicklung beider Städte von den napoleonischen Kriegen, weil diese den Unternehmen Großaufträge verschafften. Ein großer Vorzug der örtlichen Industrie war ihre Vielseitigkeit. Die Geschäftsleute in Bielsko und Białą beschränkten sich nicht auf die Textilherstellung. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es auch zu einer Belebung der Lebensmittelindustrie, des Maschinenbaus, der Holz- und Papierproduktion und vieler anderer Gewerbezweige. Eine Folge war der sichtbare Reichtum der Einwohner, der sich im Erscheinungsbild beider Städte niederschlug. Rechts vor der Kreuzung sehen Sie ein schönes, wenn auch bescheidenes Häuschen mit dem über dem Haupteingang vermerkten Baujahr 1783. Nachdem mehr als ein Jahrhundert vergangen war, konnten sich die Bürger den Bau prächtigerer Gebäude leisten. Werfen Sie einen Blick nach links auf das gegenüberliegende graue Haus mit der Nummer 18. Es gehörte den Architektenbrüdern Landau. Bitte achten Sie auf das wellenförmige Dach und die leicht abgerundeten Ecken, die von einem deutlichen Einfluss des Jugendstils zeugen. Vor uns liegt die Kreuzung mit der Ulica Vukova. An der Kreuzung gehen wir geradeaus weiter auf die immer besser erkennbare Brücke über der Białą zu. Landau, Rost, Gross, Korn und Nachowski. Diese während des Rundgangs genannten Nachnamen verdeutlichen, wie viele Nationalitäten in der Doppelstadt lebten. Anfang des letzten Jahrhunderts dominierte auf den Straßen von Bielsko und Białą die deutsche Sprache, derer sich sowohl die in beiden Städten die Mehrheit bildenden Deutschen als auch Juden und Polen bedienten. Links sehen wir einen Brunnen und eine Hundefigur. Bitte bleiben Sie stehen, während ich die Geschichte der Doppelstadt zu Ende erzähle. In der Zwischenkriegszeit gehörte die Stadt bereits zu Polen und die Bevölkerungsverhältnisse begannen sich zu verändern. In Bielsko wohnten immer noch überwiegend Deutsche, aber in Białą bildeten sie nur noch eine Minderheit. Die Mehrzahl der Industriebetriebe gehörten Deutschen und Juden. Das zeitgenössische, einheitlich polnische Antlitz der Stadt ist eine Folge des Zweiten Weltkriegs. Nach nicht einfachen historischen Themen wird es nun Zeit für ein wenig Entspannung. Ich muss wohl niemandem das vor uns auf zwei Pfoten stehende Hündchen vorstellen. Das ist Rexio aus der bekannten Zeichentrickserie, die im örtlichen Filmstudio produziert worden ist. Im Studio in Bielsko sind viele Figuren entstanden, die mittlerweile Kultstatus genießen. Unter anderem Lolek und Bolek sowie ihre Begleiterin Tola. Erinnern Sie sich noch an die Abenteuer von Professor Gaubka und dem Wawel-Drachen? Künstler aus Bielsko-Biała haben die Geschichte des polnischen Zeichentrickfilms seit den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mitgeprägt. Egal wie alt man ist, ein Besuch des Studios an der Ulica Czeszyńska in Bielsko, nicht weit von der Strecke unseres zweiten Rundgangs entfernt, lohnt sich auf jeden Fall. Da von Bielsko die Rede ist, halten Sie jetzt nach einem hohen, eleganten Wohnhaus auf der anderen Seite des Flusses Ausschau. Es handelt sich um das erste Objekt, das uns in diesem Teil der Stadt begrüßt und zudem ein Bauwerk erster Güte. Dieses Wohnhaus wurde im späten 19. Jahrhundert errichtet. Architektonische Details wie zum Beispiel der Erker, die Pfeiler und die Kuppel auf dem Dach verraten, dass man sich bei seiner Planung am Barock orientiert hat. Sein Architekt hat es verdient, ein weiteres Mal namentlich erwähnt zu werden, denn er hat das Erscheinungsbild von Bielsko-Biała wesentlich mitgestaltet. Werke von Karol Kern können wir an den wichtigsten Stellen der Stadt sowie auch in Schlesien und im früheren Galizien sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, hier endet unser Ausflug durch Bielsko-Biała. Ich danke Ihnen für den gemeinsamen Rundgang, der dank des schlesischen Tourismusinformationssystems erstellt werden konnte, das mit Mitteln des regionalen operationellen Programms der Woiwodschaft Schlesien für die Jahre 2007 bis 2013 bezuschusst wird. Ich empfehle Ihnen, die Schönheiten dieser außergewöhnlichen Stadt auf eigene Faust kennenzulernen. Sie können noch einige interessante Ausflüge unternehmen. Bitte denken Sie daran, die Audioguides zurückzugeben. Ich danke Ihnen für die gemeinsame Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in der Stadt.